Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 12. Ausgabe von Salonfähig. Unsere kleine Talkrunde, unsere Personality Talk. Diesmal live und livehaftig in der Destille in Donnerup. Zu Gast habe ich heute Abend Alois Bernemann, ist der Karnevalspräsident der Kronskader Funken und der einst auf den leibhaftigen Henry Ford, den zweiten, traf oder auch nicht. Wir wissen es nicht so genau, wir werden es heute Abend rausbekommen. Boje Maaßen, er ist Buchautor, Ex-Unidozent und Anwalt der menschlichen Eigenbewegung. Er hat ein Buch geschrieben, Geht los, sehr spannend, ein Plädoyer fürs Gehen und ins Auto. Ja, und die Kultband Undercover spielt hier. Ich bedanke mich für die Gastfreundlichkeit des Hauses Weihrauch, Bredke und Manfred Weihrauch, bei denen wir heute zu Gast sind. Und begrüßen natürlich heute Abend die Zuschauer von Offenen Kanal Flensburg und die Zuhörer von Radio Flensburg.de, eine wunderbare Zusammenarbeit. Und ich müsste, bevor ich Herrn Bernemann offiziell begrüße, müsste ich zunächst einmal aus meiner Kiste etwas rausholen. Ich habe auf meinem Dachboden etwas gefunden. Da steht drauf, ich bin auch ohne Auto mobil. Das ist sozusagen Motto der heutigen Sendung, aber auch der folgenden Sendung, weil diese Sendung salonfähig unter anderem gesponsert wird von Aktivbus Flensburg GmbH. Also zu Fuß gehen oder öffentliche Verkehrsmittel. So, das stelle ich mir jetzt erstmal so hier hin. Das ist sozusagen das Motto des heutigen Abends. Und ich begrüße Alois Bernemann. Herr Bernemann, ich habe Sie in der Zeitung entdeckt, und zwar gab es da diesen großen Artikel über den Karnevalsverein Kronsgard. Also ich habe mit meiner Familie mal bei Kronsgard gewohnt und ich weiß, wie es dort aussieht. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich als gebürtiger Rheinländer, der den Karneval oft und gerne miterlebt hat, sehr, sehr gewundert, warum denn ausgerechnet ein Karnevalsverein auch noch in Kronsgard stattfinden muss. Können Sie mir das beantworten?
Ja, klar. Es hat ja gar keinen Karneval gegeben hier oben im Ostangelgebiet. Und wir waren bei einem runden Geburtstag von der Frau unseres Amtsvorstehers eingeladen in Gohlsmaß. Und in vorgerückter Stunde haben wir dann gesagt, wir machen einen Karnevalsverein auf. Und dann haben wir eine Serviette genommen und haben dann Kronsgarder Funken Rot-Witt draufgeschrieben und die Leute, die am Tisch waren, haben unterschrieben. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Ne?
Nun bin ich ja der Überzeugung, dass Schleswig-Holstein ohnehin ein Einwandererland ist. Und dass Rheinländer hier oben wohnen, ist ja ganz normal. Aber dass Rheinländer ihre Kultur hier sozusagen verbreiten, das ist schon ungewöhnlich. Wie kommen denn die Einheimischen damit klar, mit dem, was sie dort vorgeschlagen und machen?
Das ist ja Köln liegt ja am Rhein.
Ach.
Und das ist ja, da ist ja auch viel Wasser und hier ist auch viel Wasser. Und deshalb ist das eigentlich dasselbe Wasser. Und deshalb ist auch, ob Karneval nur in Köln ist oder hier in Kronsgard oder sage ich mal, vielleicht würde es in Dollerup auch gehen. Das weiß ich aber nicht. Das ist ja nun wirklich hier, wie soll man sagen, also tiefstes Anglerland.
Das kann man sagen. Sagen Sie mal, Herr Bernemann, Ihr Vater, haben Sie mir erzählt, war Gutsverwalter auf einem großen Gut, wo war das?
In der Nähe von Datteln, Kreis Recklinghausen. Und er war nicht der Gutsverwalter, wir hatten das gepachtet, das Gut. Und dann mussten wir das aufgeben, weil die Nazis hatten damals ein Gesetz gemacht. Ist aber Hörensagen. Kann ich nicht beschwören, ist nicht gerichtsverwendbar. Und da haben die ein Gesetz gemacht, jeder darf nur 400 Hektar haben. Und die Familie von Twickel, von denen wir das, oder mein Vater das gepachtet hatte, die haben dann gesagt, aus unserer großen Verwandtschaft kriegt jeder auf dem Papier 400 Hektar. Und dann sollte mein Vater Verwalter werden. Und das war unter seiner Würde. Und da haben wir das in der Nähe von Datteln aufgegeben, das Gut. Und sind dann während des Krieges in den Wartegau gegangen. Das ist in Polen, wenn das irgendwelche Leute noch wissen. Der war ja damals besetzt. Wir haben ja da in 19 Tagen sind unsere Knobelbecher darüber hergelaufen und dann haben wir sozusagen suchten so Beamte und da ist mein Vater da als Beamter hingegangen und hat Land verteilt.
Ihr Vater war Beamter?
Der ist da Beamter geworden anschließend.
Ach so, ja, 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 ja.
Und war dann kaufmännischer und landwirtschaftlicher Taxator. Und die kamen die, na,
darf
in
dem
Wartegau.
Darf ich mal eine ganz fiese Frage stellen?
Ja,
musste man eigentlich, wenn man Beamter wird im besetzten Polen, musste man dann richtig in der Partei sein? Ja, gell? Das ging doch ganz gar nicht anders.
Ja, war eine Partei.
Ja,
stimmt.
Ja, geht ja
der
nicht
ist sogar noch spät eingetreten. Ja. Ne? Ist keine fiese Frage.
Nein, nein, nein.
Mein Vater ist eh lange tot. Und ich kann eh nichts dafür.
1945 ist dann die ganze Familie, haben Sie mir erzählt, zurück von Polen hier rüber.
Ja.
Da war der Alois, war da 9, kann das sein?
Acht war er.
Erinnern Sie sich noch an diese Zeit?
Ja, klar.
Ganz klar noch? Ganz alles präsent?
Das war böse. Da sind wir am 18. Januar. Die Bosse waren alle weg, schon lange. Wir durften ja vorher nicht. Und dann haben wir den letzten Zug erwischt. Wie hieß das, Kaffner? Eichstätt. Heißt das. Eichstätt heißt heute Dabi. Dabi heißt, glaube ich, auf Polnisch auch. Weiß einer, kennt einer Polen? Ich auch nicht. Naja, Eichstätt und dann haben wir den letzten Zug erwischt bis Berlin. 5 Kinder hatte die Mutter. Vater war meine Schwester abholen. Die war im Internat. Und deshalb ist meine Mutter mit uns 5 Kindern dann in der Bahn und dann bis Berlin. Es war, also ja, man kann sagen, das formt einen.
Und gelandet sind Sie dann letztendlich?
Da sind wir erst nach Recklinghausen zu meinem Onkel. Das war der Bruder von meiner Mutter. Da sind wir bis knapp Mai geblieben. Und dann ging das da aber nicht mehr und dann sind wir ins Emsland. Da waren wir dann Flüchtlinge wieder oder auch in Recklinghausen. Bei meinem Onkel waren wir Flüchtlinge im eigenen Land.
Prägt einen das natürlich. Aber Herr Bernemann, prägt einen das auch für sein ganzes Leben, dass man später sagt, es ist eigentlich auch wurscht, ob ich nun in Recklinghausen lebe oder an der Ostsee oder wo auch immer. Hauptsache, mir geht's gut und Hauptsache, ich habe...
Grundsätzlich ist das so.
Das ist so, ja?
Grundsätzlich ist das so, dass man hinterher sagt, das ist egal, wir sind ja auch so oft umgezogen. Ne? Mhm. Dann... bin ich dann, ja, dann haben wir erst in einem Dorf gewohnt im Emsland, dann sind wir über die Ems in ein anderes Dorf, war ja nirgendwo Platz, da wurde es ja eingewiesen.
Ja. Und dann haben Sie die Schule weiter besucht bei Recklinghausen?
Nee, ich hatte meine Schulzeit zu Ende, Volksschule, und dann bin ich nach Recklinghausen, weil ich bei der Bundesbahn Schlosser gelernt habe. Und da habe ich bei meinem Onkel gewohnt. Und dann habe ich die 3 Jahre gelernt und bin noch 2 Jahre da geblieben. Dann bin ich versetzt worden nach Witten an der Ruhr, ins Weichenwerk. Vorher war ein Wagenausbesserungswerk und dann ein Weichenwerk. Da habe ich ein paar Jahre Weichen gebaut. Dann bin ich von Witten... Da hatte ich mal im Zug einen getroffen und der sagte mir, Mensch, fang bei Ford an. Als Schlosser kriegst du eine Mark mehr, die Stunde, bin ich bei Ford angefangen. Ja, da bin ich erst als Reparaturschlosser angefangen bei Ford.
Herr Beinemann, die Ford-Geschichte lassen wir uns noch ein bisschen vor.
Wie Sie
da
wollen.
Warten wir noch 2 Minuten, bis wir die dann haben, die vielleicht auch 3.
Ja.
Ich glaube, die genießen wir aber, die 3 Minuten, weil wir eine Superband hier haben, nämlich ja, Undercover. War. Und bitte Undercover jetzt einfach mit Musik weiterzumachen. Herr Bernemann, ich habe uns ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Ich habe hier immer mein Wunderköfferchen dabei. Aha. Die sind aber, glaube ich, ein bisschen schmutzig, ne? Fläschchen. Ein Dornfelder, mögen Sie sowas? Ein Dornfelder?
Ich trinke in der Fastenzeit keinen Alkohol.
Oha. Oha, oha. Vielleicht kriegen wir ja von Manfred Weihrauch noch ein Gläschen Wasser dazu. Dann muss ich mal den Dornfelder aufbewahren für den nächsten Gast, der gleich mit Sicherheit kommen wird.
Von Aschermittwoch bis Palmsonntag kein Tropfen Alkohol und keine Schokolade. Mein Lieblingsgetränk und mein Lieblingsessen.
Das heißt mit anderen Worten, Sie sind tatsächlich richtig erzkatholisch, oder sehe ich das falsch?
Das bin ich auch.
Ja, sonst das würden Sie ja die Fastenzeit nicht so streng einhalten,
jeder oder? Kann fasten.
Darf ich Ihnen das Glas geben? Dankeschön. Das ist gerade frisch poliert.
Ja, jeder kann sich daran halten, selbst diese, die Evangelischen oder Protestanten, die dürfen das auch.
Machen die das dann auch, die
Nein, das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Deswegen meinte ich ja mit dem Erzkatholiken, ist ja richtig. Sagen Sie mal, Herr Bernmann, wir waren stehen geblieben bei Ford. Und dann habe ich mit Ihren Freunden, mit einigen Freunden telefoniert und die haben mir dann eine ganz komische Geschichte erzählt. Also Sie wären in einem Raum gewesen mit Henry Ford, der hätte aber hinter einer Gassäge gestanden, eine ganz, ganz mysteriöse Sache. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, Henry Ford, wann gab es denn den überhaupt noch? So alt kann der Bernemann noch gar nicht sein, so alt ist er denn auch ja nicht. Aber Henry Ford, welcher Henry Ford?
Das war Henry Ford der Zweite. Den ich, also persönlich habe ich den nie gesehen. Gesehen ja, aber persönlich die Hand geschüttelt habe ich ihm nicht. Ich habe nur einmal vor seinem Büro gestanden. Und dann haben die Sicherheitsleute mich fast festgenommen.
Und was war das mit der Gase? Gab es da so eine Geschichte mit der Gase, dass der hinter einer Gase gestanden hat, wo Sie eine Besprechung hatten?
Nein, wenn wir neue Autos gemacht haben und der Henry Ford kam, dann hat der die ja als letztes freigegeben. Der hat gesagt, dann, also wir haben erstmal so ein paar Modelle gemacht und dann kamen erstmal unsere Chefs, die haben gesagt, so soll das Auto werden und dann kamen die Europachefs und dann kam irgendwie so ein, der Atlatus vom Henry Ford persönlich und hat gesagt, so soll es werden und dann waren zum Schluss drei Autos da und dann kam Henry Ford eingeflogen mit seinen 12 Aposteln, ne? Und die saßen alle am Tisch, wir mussten alle raus.
Was bedeutet 12 Apostel?
Ja, das waren die höchsten, die es bei Ford gab. Mhm. Die brachte der mit von Amerika.
Immer 12, das waren genau 12.
Ja.
Und die hatten auch so einen kleinen Heiligenschein hinten drauf.
Ja, das ist ja bei den Amerikanern, sind nicht alle katholisch, ne? Und ich habe, glaube ich, auch keinen Heiligenschein. Aber man weiß es nicht.
Aber gefastet haben
die ja, genau. Und jetzt, und dann wurde ein Auto nach dem anderen da auf so einen runden Teller gefahren. Das waren ja alles Tonmodelle. Das war ja noch kein richtiges Auto. Das war aus Ton fertig gemacht, schön lackiert, Scheiben drin, aber ansonsten kein Motor und so was. Und dann hat er gesagt, das Auto wird so gemacht. Und dann hat er einen Kühlergrill noch verändert und sowas. Und dann wurde das aufgeschrieben. Und dann die letzte Freigabe bei jedem Auto hat Henry Ford persönlich gemacht. Also der Henry Ford der Zweite.
Henry Ford der Zweite. Bis wann hat denn der gelebt? Oder lebt der noch? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Wissen Sie auch nicht.
Weiß ich
Wenn nicht. Wir beide recherchieren. Wenn wir beide rausziehen, werden wir nachschieben, werden wir der ist Öffentlichkeit preisgeben, wir beide.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß
aber
es kriege auch
ich nicht raus.
Ich weiß auch nicht. Kriegen wir beide aber noch raus.
Ja,
das ist die einfachste Übung. Mhm. Bevor Sie bei Henry Ford die Autos nun irgendwie mitkonstruieren durften, gab es ja einen langen Werdegang. Wir waren ja vorhin stehen geblieben. Mhm. Sie haben eine Schlosserlehre gemacht.
Genau.
Und dann?
Ja, und dann bin ich zur Ingenieurschule, Abendschule gegangen. Und habe Ingenieur gemacht. Und dann bin ich schon, sag ich mal, dann erstmal aufs Zeichenbrett. Dann habe ich Lackieranlagen konstruiert. Und das war natürlich auch so eine Sache. Und dann habe ich gedacht, ist nichts Genaues. Und dann habe ich dahinter nochmal einen Betriebswirt gehängt. Und ich war sozusagen 10 Jahre auf Abendschule. Zwischendurch habe ich geheiratet, ist mein älterer Sohn geboren. Der zweite auch noch. Und dann war ich endlich fertig mit der Schule. Ja, und dann bin ich in die Kostenanalyse gegangen. Da hatte ich ja das Rüstzeug, Ingenieur und Betriebswirt. Und dadurch, durch die Kostenanalyse, bin ich dann in den direkten Autobau gekommen. Wir haben die Teile gerechnet, die da im Ton gefertigt waren. Wenn da ein Auto gemacht wurde, das war so und so groß, dann sind wir hingegangen, wir waren also für den Einkauf zuständig und dann habe ich gesagt, ja, die Windschutzscheibe ist etwas größer als beim Escort, also wird die einen Dollar mehr kosten. Wir haben ja unsere ganzen Autos immer in Dollar gerechnet, wird auch jetzt noch gemacht.
Und sind Sie denn auch mal über den Teich geflogen oder um direkt ja, in die Firmenzentrale?
Ja, wir haben ja beim Fiesta, wie wir den gebaut haben, da standen drei Modelle in England, fünf in Deutschland und drei in Dearborn, bei Detroit. Mhm. Und wir mussten sie alle rechnen. Und da sind wir darüber geflogen und haben das gerechnet. Und dann, und das war der Tag, wo wir uns reingeschmuggelt haben ins Hochhaus und sind in irgendeinen Aufzug gegangen, haben nach oben gedrückt und standen vor dem Büro von Henry Ford. Und da saßen die Sicherheitsleute, war so ein Stück weg wie hier. Da sind die aber geflitzt und haben uns festgenommen. Erstmal nach vorne, wer wir sind und wo wir herkommen. Und ich wollte gerade reingehen bei dem, ist mir nicht gelungen. Schade.
Sagen Sie, Herr Bernemann, warum haben die eigentlich euch einfliegen lassen? Ich meine, die haben doch selbst auch Ingenieure gehabt, die rechnen konnten, oder?
Ja, die hatten ja auch eine große Abteilung, aber das muss ja auf einer Basis gerechnet werden. Mhm. Wenn ich jetzt einen Scheinwerfer rechne und jetzt soll das mein Kollege in Amerika machen, den gleichen Scheinwerfer, der nimmt eine andere Basis an, vielleicht. Oder der rechnet das nach amerikanischen Preisen. Wir mussten ja, der Fiesta, der sollte ja in Europa verkauft werden. Also musste der nach europäischen Preislevel gerechnet werden. Das war ja, und deshalb konnte der das nicht. Der hätte das rechnen können, aber hätte einen amerikanischen Preis rausgekriegt. Und die Amerikaner waren grundsätzlich etwas billiger, weil die Qualität auch anders war. Die hauten einmal drauf und dann war der Scheinwerfer fertig und wir hauten dreimal drauf.
Aber Sie haben Ihren Job, wenn ich das richtig verstehe, richtig geliebt.
Richtig.
Und wie finden Sie so ein Schildchen hier?
Prima.
Prima?
Ja, klar.
Ganz ehrlich, aus dem Herzen?
Nee, wirklich, also 100%, denn das Auto ist ja die eine Sache für eine ganz andere Welt, wo ich mit dem Bus fahren kann. Wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahren kann, und das ist in der Zeit, da ich das schaffe, dann nehme ich einen Bus.
Letzte Frage, Sie sind ja in einer Zeit groß geworden, wo man als Angestellter oder Arbeiter in einer großen Firma sowas noch hatte, wie so ein Familienfeel. Sowas wie eine große, denke ich mir, so Familie, wo man sagt, da passt die Firmenleitung schon drauf auf, dass es uns einigermaßen gut geht, weil wir erzeugen ja das Kapital wie die Firma. Wenn Sie heute die Diskussion sehen über Moral und Ethik in den Großkonzernen, wie denken Sie heute darüber nach? Hat sich da was verändert? Radikal, ganz
bei Ford nicht.
Bei Ford nicht.
Nein, bei Ford ist so geblieben. Bei den anderen, das sehe ich mit Sorge, ne? Was da los ist. Aber ich habe ja, beide Söhne sind ja bei Ford, ne? Meine. Und die sagen immer noch, beste Firma der Welt. Und die Amerikaner haben auch ein anderes Verhältnis dazu. Besonders, wenn sie im Ausland eine Firma haben.
Wie meinen Sie
das? Also ich meine jetzt die Ford-Amerikaner. Nein, bei Motorola will ich das nicht gerade sagen. Aber das ist so, das ist eine wirkliche Familie. Du kommst dahin nach Amerika und dann ist da, sag ich mal, da ist ja genau die gleiche Kostenanalyse, vielleicht doppelt so groß wie in Köln. Und da sofort der Chef zu dir und dann wirst du allen vorgestellt und dann gibt er dir einen Schreibtisch und dann kannst du da arbeiten. Geht sofort los und gehst zu einem hin, helf mir, hilft er dir. Das ist also wirklich heute noch so.
Gut, sage ich dazu. Gut, Herr Bernemann, ich sage gut dazu. Also meine lieben Zuschauer, Zuhörer, wir werden nicht von Ford finanziell unterstützt. Das dazu, also auch wenn wir ein bisschen Werbung gemacht haben. Aber dafür machen wir jetzt an dieser Stelle wieder Musik. Meine Damen und Herren, Undercover, eine Band, von der Sie in Zukunft mit Sicherheit noch hören werden. Ich denke über Dreigestirne in Kronsgard. Sie haben doch ein richtiges Dreigestirn. Ja. Zur Erklärung, was ist denn ein Dreigestirn, bitte?
Ein Dreigestirn besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Kurz gesagt. Und wobei die Jungfrau aber auch vom Mann gespielt wird, weil man eigentlich, sagen böse Leute, man findet in Köln keine Jungfrau mehr. Also wenn die über 16 sind. Ne? Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Ne? Und deshalb wird normalerweise die Jungfrau vom Mann gespielt. Und das ist in Köln so. Und im Kinderdreigestirn, da darf natürlich ein Mädchen sein.
Ne? Ach, weil als Jungfrau. Kinderdreigestirn. Ja, verstehe, ja. Ne? Weil das authentisch ist dann.
Ja.
Ich meine, ich lache jetzt darüber als gebürtiger Rheinländer. Und wir hatten in unserer Kleinstadt immer nur einen Prinzen. Also nicht das mit dem Dreigestirn war uns auch immer etwas suspekt.
Das war aber schon nicht mehr das Rheinland.
Darüber reden wir dann hinterher nach okay. der Sendung. Ich meine, wenn Sie schon meinen Rotwein nicht mittrinken. Aber ich habe natürlich als Deko aus meiner wunderschönen Kiste, habe ich was Authentisches mitgebracht. Orden, die habe ich gesammelt. Also ich denke, wir sollten uns ein bisschen zünftig anziehen. Sie haben auch was mit?
Einen Orden habe ich auch mit.
Ja,
ich finde, nee, aber wir haben
wir schon über Karneval
wir haben diese,
reden.
Wir haben diese... teuren Orden können wir uns noch nicht leisten. Das ist also für in den nächsten 3 Jahren vorgesehen.
Ich leihe Ihnen so einen Orden jetzt mal gerne aus. Die möchte ich nur gerne wieder zurück haben. Einmal kann ich in Dattenberg anbieten, ja. Mönchengladbach oder Linz am Rhein, dort wo ich herkomme.
Ach, Linz am Rhein?
Ja. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Dann nehme ich mal Mönchengladbach, weil es hier so ein schönes...
Ja,
schöner Orden. Sieht man das auch? Mhm.
So. In welcher Gesellschaft ist denn der?
Wer?
Der Orden.
Rot-Weiß, wie in Kunstgart. Alles rot-weiß.
Rot-Weiß und warum ist da blau drin?
Ach, weil das haben die sich so ausgedacht an dem Tag. Sagen Sie mal, Herr Bernemann, Sie haben ja nicht nur ein Dreigestirn, Sie heißen auch Rot-Weiß, deswegen sagte ich Rot-Weiß.
Rot-Witt.
Rot-Witt, aber ist nicht Kölsch.
Nein, das ist ja, wollten wir ja auch nicht. Wir wollten nur diese Art des Karnevals hierher bringen. Mhm. Aber dann soll das natürlich so sein, wie hier das im... Angeler Raum.
Wie weit geht denn das mit der Art des Karnevals? Ihr habt Kostüme?
Ja.
Auch eine richtige Sitzung, so mit Präsidium und so? Oder Elverat, habt ihr sowas?
Nein, wir machen also eine Sitzung, machen wir. Hm. Da ist ein Sitzungsball und wenn man so will, ist das gleichzeitig der Umzug mit. Da kommt das Dreigestirn rein und schmeißt dann Kamellen. Ne? Und da, oder wie heißen die hier? Bonscher heißen die, glaube ich, hier oben. Ne? Also das ist ein ganz armes Wort.
Das habe ich jetzt richtig verstanden. Also das ist Sitzung und Sitzung, Umzug in einem. Das ist sozusagen richtig. Der Umzug. Ist
Sitzung,
also
Umzug, da kommen die rein. Ne? Und Funke Mariechen ist dabei.
Nein.
Ne? Ja.
Und was ruft ihr? Ich meine, also Alaaf oder was ruft ihr da?
Ja, Goldsmars Alaaf oder, wie soll ich sagen, Kronsgard Alaaf.
Kronsgard Alaaf. Ne?
Dreigestirn Alaaf, wie dazu sich gehört.
Finde ich irgendwie sensationell. Ich meine, ich habe immer noch das Gefühl, als wenn es nicht so richtig in die Landschaft passt, aber ich denke auch, wir können ja auch eigentlich in Karneval fahren, wenn wir Lust haben. Aber wenn ihr da Spaß habt da draußen, finde ich das einfach toll.
Ja.
Ihr habt aber auch nicht nur ein Dreigestirn, eine rot-weiße Farbe, nicht nur Sitzungen, sondern auch ein leibhaftiges oder leibhaftige Funkenmariechen.
Wir haben auch Funkenmariechen. Und ein Funke Mariechen habe ich heute mitgebracht.
Nein.
Ja.
Das ist ja großartig.
Und wenn es geht, würde die gerne mal tanzen.
Ne, wir euch. Würden uns, glaube ich, alle sehr darüber freuen.
Ja. Und dann, also unser Funke Mariechen heißt Mareike Jens, ist auch aus Kronsgard und die tanzt jetzt. Für euch zur Freude und uns beiden zur Ehre, ne, ihren Mariechentanz. Mariechentanz! We'll be right back.
Damen und Herren, Mareike Jens von der Kronsgarder Funkengarde, das Mariechen, dass ich das nochmal hier oben erleben darf, ist einfach grandios. Es treibt mir geradezu die Tränen in die Augen als altem Rheinländer. Vielen Dank noch einmal, Mareike. Gut, ich möchte als... Bevor ich nun unseren nächsten Gast an diesen Tisch bitte, Herr Bernemann, bedanke ich mich nicht nur für dieses Gespräch, wir können uns ja auch weiter unterhalten, das ist die Spielregel hier.
Ja.
Und ich hätte auch gerne, dass Sie nachher noch ein bisschen was machen, irgendwie vielleicht was lesen oder ein Gedicht vortragen, spontan oder was singen, obwohl Sie haben ja eigentlich machen lassen, das ist ja auch egal, eigentlich haben Sie ja schon gemacht, ganz viel sogar. Nee, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal auf Undercover zurückkommen. Meine Damen und Herren, es ist Undercover von links nach rechts, Rainer Prüß. Maggie Marquardsen, Eike, Ralf Schmedeke dazwischen, Eike Marquardsen, heute etwas angeschlagen, aber nichtsdestotrotz tierisch gut, wie wir immer, und last not least, Johannes Somenka, Undercover. Come together. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich begrüße in unserer illustren Runde Boje Maaßen. Boje, ich habe zunächst mal hier auch so ein Leihorden für dich,
ja,
damit wir so ein bisschen angepasst am Tisch sitzen.
Damit es ein bisschen
okay.
So, dann wirkt so ein bisschen
ja,
so,
doch,
so Gemeinschaft, einheitlich Gemeinschaft.
Für Gemeinschaft, ja.
Dann habe ich für dich speziell etwas mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob Herr Bernemann sowas eigentlich kennt. Das ist hier so ein Tontöpfchen und hier... Kommt so ein Stäbchen rein, ein Räucherstäbchen.
Ah ja.
Und das macht man dann hier so an.
So ein versteckter Katholizismus oder wie soll ich das verstehen?
Weil ja, das könnte so man natürlich auch so betrachten. Ja. Oder aber in Anspielung auf deine
alt
68er Zeiten.
Ja, das haben wir,
die ich bei dir streng vermute.
Genau. Wunderbar.
So, stelle ich mich hier in die Mitte.
Weihnachten ist
das. Und ja, wir haben natürlich den Luxus, den Herrn Bernemann leider wegen der Fastenzeit ja ablehnen musste, dass wir wie früher im deutschen Fernsehen sonntagvormittags beim internationalen Frühschoppen noch Alkohol trinken dürfen vor der Kamera. Das ist ja, man macht es ja nicht mehr so gerne.
Genau.
Nur damals war natürlich auch noch die Luft Zigaretten geschwängert.
Ja.
Das möchte ich nicht mehr. Ich habe gerade mit Rauchen aufgehört und ihr,
da
weiß ich auch beide.
Ja.
Gut. Ich freue mich, dass du da bist, Boje. Du hast ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, Geht los. In einer Kurzmitteilung steht hier: Die Humanität sei gefährdet durch Fremdbewegung. Das heißt, eigentlich sind wir da wieder bei dem Schildchen. Wie schön, dass sich das alles fügt, ja, heute, von fort zu ohne Auto auch mobil sein. Du machst ein Plädoyer gegen Fremdbewegung, das heißt gegen Busse, Bahnen, überhaupt ging's zu Fuß gehen.
Möglichst. Das ist so meine Haltung. Aber ich möchte erst noch mal etwas Kritisches sagen, dass du diese Band eingeladen hast. Also zerstört meine ganze Theorie. Ich war immer der Meinung, im Sitzen lebte man nicht vernünftig. Im Sitzen ist man quasi tot. Und die spielen so gut, dass man unbedingt mitmachen muss und vergisst, dass man in einem defizitären Position ist, hier sitzen. Also das finde ich ganz toll, finde ich das. Da muss ich doch dran arbeiten. Muss ich doch dran.
Vielleicht erleben wir jetzt auch eine Sternstunde, nämlich die Kreation des Sitztanzes.
Ja,
vielleicht wird das eine ganz große Mode, in der man einfach nur sitzen bleibt und alle sitzen und tanzen.
Das wäre gewissermaßen ein Tertium, ein Drittes zwischen entweder oder. Also da möchte ich auch noch mal vielleicht am Anfang sagen, mir geht das nicht prinzipiell für Eigenbewegung und prinzipiell für Fremdbewegung und dazwischen gibt das nichts, sondern um ein vernünftiges Verhältnis. Und das ist nach meiner Ansicht momentan außer Band geraten.
Wenn man auf so eine Ideen kommt, sowas in dieser autohörigen Gesellschaft schon, mit Verlaub, zu publizieren, dann hat man eine ganz schön lange Geschichte hinter sich. Wollen wir mal unten anfangen, ganz klein anfangen. Ja. Bist du gebürtig hier oben?
800 Jahre Dithmarscher, das erklären auch gewisse Defizite bei mir. Wir sind quasi immer so Innenzucht gewesen. Und vielleicht auch dadurch eine gewisse Unsensibilität gegenüber Mainstream. Hm. Also das ist, daher komme ich. Mein Vater hatte eine Schlachterei. Ich war einziges Kind. Ich bin mit 14 Jahren auch in die Schlachterei gekommen, habe immer sonntags geheult, weil ich nicht tothauen mochte. Schlachterei hat mir sonst grundsätzlich, kann ich nicht sagen, hat mir nicht gefallen, aber war okay. Dann habe ich immer mich bemüht, da rauszukommen und habe mich dann heimlich, das durfte mein Vater nicht wissen, an einer Armoberschule, staatliche Armoberschule angemeldet und habe heimlich dann das Abitur nachgemacht. Vielleicht nochmal, ich habe meinen Vater vollkommen verstanden, der kam aus einer Bauernfamilie, wer dort nicht, also mit den Händen mithalf, der sorgte dafür, dass die Platte ging. Also die Rühm, die kam nicht von selbst aus dem Feld raus. Ach. Für den war Lesen Trick, um faul zu sein. Und ich habe das auch verstanden aus seiner Sicht, aus seiner Erfahrung stimmt das. Keiner wird satt durch Lesen. Das müssen andere machen. So, nicht nur so. Naja, und dann, ich erkläre das deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen, da habe ich also gesagt, Abitur nachgemacht, dann habe ich dann also studiert in Frankfurt, das war eben die 68er-Zeit, könnte man vielleicht auch nochmal gleich zurückzukommen.
Wann war das?
Das war 65 bis 68. Und vielleicht das auch nochmal so zu illustrieren. Ich kam im Grunde als ganz unpolitischer Mensch dahin und da war ja gerade Butschke und der ganze SDS und so weiter und die ganze Terminologie, ich habe also nichts verstanden. Ich weiß noch, ich ging zu Adorno hin, wusste, dass das ein bekannter Mann war. Den ersten Satz habe ich verstanden, meine Damen und Herren. Danach nichts mehr. Aber ich habe mir andauernd gesagt, Boje, bleib sitzen, das kannst du bestimmt später mal erzählen. So, und dann haben die mich dann, ich war kein Überflieger, aber auch nicht ganz dumm. Und nach hier so nach ein, zwei Jahren habe ich dann begriffen, was die Theorie wollte. Und da war ich dann glühender Marxist. Die haben mich also umgepolt gewissermaßen. Und stand auch dafür, habe das auch offensiv vertreten, auch als ich, da fing ich als Lehrer für an, auch dort noch. Und dann wurde ich da eingeladen nach Berlin, das war von Springer irgendwie organisiert. Und dann sind wir auch drüben nach Ostberlin und ich dachte, ich käme ins Paradies. Und dann duzte ich gleich den Zöllner und so weiter und der schiss mich gleich zusammen, wieso ich du zu ihm sag und so weiter. Nicht? Also ich kam mir vor wie im wilhelminischen Zeitalter. Und ich war ganz ratlos. Und das war ein Schock, war das für mich. Das war so ein politischer Schock. Und da war ich erstmal 3 Jahre, also politikfrei gewissermaßen. Ich denke, das machst du nie wieder, bevor du wieder sowas erlebst. Und dann bin ich nachher bei den Grünen angefangen. Das war dann im Rahmen der AKW-Bewegung.
Das ist aber jetzt ein großer Sprung. Also jetzt wir sind jetzt Berlin.
Gut.
Berlin. Ja. Was hast du in Berlin gemacht?
Da haben wir so eine Fortbildung gemacht. Da wurden wir dann also auch überwiegend zu konservativen Kreisen eingeladen. Ich weiß noch, einen Studwitz gab es noch mal in der Welt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. So in den 60er Jahren. Und mit auf eigene Initiative gehen wir dann nach drüben, ins Paradies in Anführungsstrichen. Nicht? Dachten wir ja nicht. Und das war dann nicht das Paradies. Das muss ich einfach sagen. So wie aus meiner Sicht. So, nicht? Also das, vor allen Dingen, ich war vorher an der Technischen Universität. Meine Frau sitzt da hinten, darf ich nicht so laut sagen. Also da wurde man von jedem Mädchen umarmt und da war keine Distanz und da war Innigkeit und so fort, wenn man zu Hause. Und ich dachte, das ist erst die Vorform des Sozialismus. Und jetzt in der DDR, das ist nur das Paradies, nicht? Aber
warum war ich da nicht?
Ja. Boje, du sagtest gerade, bist umgepolt. Wollen wir wirklich mal eine Sekunde inhalten?
Ja.
Empfindest du das heute so?
Nein, würde ich nicht sagen. Das habe ich schon, also man wurde da ja nicht gezwungen. Aber das war damals für mich so überzeugend, also dass ich war das noch viel zu vielleicht Warenästhetik von Haupt noch und so weiter, das war so überzeugend und die waren ja alle irgendwie da infiziert, dass man dachte, man wollte ja auch nicht den Sowjetunion, Kommunismus. Wir hatten ja diese damals mit in der Tschechei, mit Dubček und so weiter. Man suchte ja auch da einen dritten Weg. Nicht? Das war nicht dogmatisch, das war ja ganz anti-autoritär. Wenn ich dann noch an Wilhelm Reich denke, zweimal mit derselben Fanfare zum Establishment und solche Geschichten, das war natürlich, so wenn man selbst so 23 ist, nicht? War das, hat man gerne gehört, nicht? Also ich höre es jetzt auch noch gerne, um ganz ehrlich zu sagen. Aber,
gut. Wenn du heute zurückschaust, wir fangen gleich in Berlin, gehen wir weiter.
Ja.
Wenn du heute zurückschaust, würdest du sagen, du bist konservativer geworden oder wahrer dich selber geworden? Ja. Oder würdest du bestimmte Dinge, die du damals 68 vertreten hast, oder 65 bis 68, heute wieder vertreten?
Nee, das glaube ich nicht. Also das hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, aber ich glaube, das schon reflektiert. Also konservativ, also mir tut es immer leid, wenn Rechte den Begriff konservativ usurpieren. Also konservativ heißt erhalten und das heißt nicht ständig verändern und vor allem die Natur in Frage stellen. Deswegen bin ich schon zumindest was Natur angeht, Erhaltung, bin ich konservativ. Also diese Begrifflichkeit, so dieses klare links, rechts oder konservativ, progressiv, das sehe ich jetzt differenzierter und mehr als Mischungsverhältnis. Das gibt Situationen, da bin ich ganz konservativ, es gibt Situationen, da würde ich mich wieder als progressiv
bezeichnen. Aber diese, entschuldige bitte den Ausdruck, die Altersmilde, jetzt also sozusagen ganz milde zu werden, greift die dann auch noch, wenn du Nachrichten siehst, wie jetzt über diese Arroganz der Firmenbosse?
Ja, dann ist natürlich.
Greift das immer noch, diese Milde, oder wird man da wieder ein bisschen aggressiver?
Ja, bei mir ist gewissermaßen, also das hängt auch mit meiner Begrenztheit zusammen. Ich habe mich relativ stark konzentriert auf diese Thematik, die ich in dem Buch beschrieben habe und versucht, wenn das irgendwie geht, natürlich geht das dann wieder ran und man ärgert sich und so weiter, aber versucht das möglichst ein Stückchen wegzuschieben, um wenigstens auf einem Gebiet ein bisschen kompetent zu sein. Ich habe einfach Angst, wenn man überall Bescheid weiß, man zerflattert und verliert sich selbst gewissermaßen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber
müssen wir auch nicht drauf rumreiten. Dann fahren wir wieder zurück nach Berlin.
Ja.
Wir machen jetzt die Zeitreise wieder zurück. Wir befinden uns jetzt in Berlin. Wie geht's weiter?
Nach Berlin.
Ja, nach Berlin.
Da bin ich dann also auch noch, dann kam ich da zurück, ich hatte inzwischen mein Studium hier abgeschlossen, auf Föhr war ich ja Lehrer geworden. Das hing damit zusammen, weil meine geliebte Frau immer als Kind schon nach Föhr fuhr und wir haben dort gemeinsam Urlaub gemacht und da habe ich sie das erste Mal erobert und deswegen musste ich nach Föhr. Das war also so positiv besetzt war das. Dann haben wir also auf Föhr gelebt und das war ja damals so in den 70er Jahren, gab das ja ganz viele Steine, Ton und Scherben und so weiter. In Nordfriesland war ein ganz lebendiges Klima, da waren ganz viele aus Berlin.
Ich darf das mal kurz ausmachen.
Ja? Ja.
Also ich ersticke hier. Ja. Ich meine, das ist eine schöne Idee, aber nicht unbedingt.
Also das war eine ganz, ganz lebendige Zeit. Dann waren wir sehr engagiert im Brotdorf. Ich war noch Westküstensprecher, deswegen da habe ich wieder mitgemacht. Und als das denn nicht mehr so lief und so weiter, aus irgendwelchen Gründen, da sind wir dann umgestiegen auf Grüne und wir waren wirklich die Ersten, die jemals ins Parlament gekommen sind. Und das war so eine wunderschöne Verbindung zwischen Konservativen, also Landwirten und wir hatten auch hier einen Förster und so weiter und eben auch von Berlin, also die aber Anarchisten mehr waren, so anarchistisch links, also nicht so dogmatisch. Und diese Kombination, das war meine schönste politische Zeit. Das war noch vielleicht noch mal ganz kurz zu erzählen, das war so kaleidoskopartig. Da warst du mit 50 Leuten zusammen immer. Dann gab es Frage A, dann hast du 20 auf deiner Seite und 20 gegen dich. Und bei der Frage B wechselte das plötzlich. Also der beste Kumpel war plötzlich gegen dich. Also es war nicht so dogmatisch festgelegt, es war immer so was ganz Lebendiges. Nichts, so nicht Fraktionszwang, auch nicht von der Sache her. Und das fand ich sehr schön, dass man nicht so gezwungen ist, immer eine Richtung zu vertreten, nicht? Okay, das war also sehr schön. Dann kam ich da in Kreistag nebenbei, 78 war es, ja, in Nordfriesland, in Kreistag rein. Wir waren die Ersten, die mit 5% gewählt wurden. Ich hatte in einem Dorf 25%, das war damals sensationell. Vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte. Innen waren wir, dann kam der Spiegel. Und ich habe gelernt, noch mehr als bei dir heute. Also ich habe 3 Tage gelernt wie so ein Verrückter. Dann kam der nach Niebel, 3 Stunden hat er mich interviewt. Und ich habe alles hergeredet, was das gab. Und nachher, ganz Montag, gleich Spiegel, morgens um 5, glaube ich, habe ich schon gekauft. Jedenfalls, da stand ein Satz von mir, eine ganz banale politische Aussage. Und die zweite Hälfte hieß, Frau Evelyn kann jetzt ohne Probleme aufs Häuschen. Weil ich erzählt hatte, wir machen Backen aus Selbstblut und man kann auf Deutsch gesagt besser scheißen. So, also das war meine ganze Spiegelerfahrung. Und
78. Wir wiegen uns im Jahre 78.
Ja.
Kreistag.
Ja.
Dann?
Dann 4 Jahre Und dann war ich Spitzenkandidat für die Grünen für Schleswig-Holstein. Und da sind wir dann gescheitert, das kann ich auch nochmal gleich erzählen, aber auch durch eine saumäßige Dummheit, dann sind wir noch, mussten wir immer noch Unterschriften sammeln. Und da war ich in Pinneberg noch mitgeholfen und so weiter. In ein Bordell habe ich 5 Unterschriften gekriegt. Das war der Höhepunkt in Pinneberg, 5. Stock. Also wow, die waren ganz nette Mädchen, die hatten auch Verständnis dafür. Aber nur Unterschriften. Und dann hatten wir so einen konfusen Studienrat und der hatte vergessen, von 2 Kreisen diese Unterschriftenlisten einzupacken. Und da fehlen uns dann, glaube ich, 0,5%, um über die 5%-Klausel zu kommen. Aber unterm Strich, das war das Perverse, ich war heilfroh. Ich hatte irgendwie so Bammel oder auf Deutsch gesagt die Schnauze voll, so ganz vorne oben in der politischen Vereinigung zu sein, weil du dann immer nur noch im Grunde genommen so eine Resultante bist. Also von ganz vielen Meinungen musst du irgendwie so das Mittlere formulieren, du bist aber nicht mehr selbst. Dann missbraucht man die ja irgendwie. Die haben mich auch gewählt, um alle auszudrücken und so weiter. Nicht? Und das klappte nicht und habe mich auch gefreut. Und da bin ich dann auch ausgetreten. Also ich kann immer nur entweder oder. Und dann bin ich dann ausgetreten und habe dann privatisiert.
In welchem Jahr befinden wir uns?
83.
Gerade? 1983. Ja. Das merken wir uns jetzt beide. Das Jahr 1983 ja. Und laden zwischenzeitlich für wenige Minuten unsere Undercover ein.
Bisschen länger, bitte.
Für wenige Minuten etwas Musik zu machen. Nein, bitte schön. So, ich habe 2 Bücher aus meiner Kiste rausgeholt, wenn die Damen im Hintergrund etwas leiser sich vielleicht unterhalten würden. Ich habe 2 Bücher gefunden in meiner Kiste. Das eine Buch ist Boje Maaßen geht los und das andere ist mein Gästebuch. Und da würde ich Alois Bahnemann schon mal bitten, bevor es nachher zu, ich vergesse das nämlich immer, sich irgendwo, also Sie können irgendeine Seite suchen und irgendwas, was Sie Lust haben, einfach rein, das würde mich sehr freuen. So, das zum einen. Boje. Wir befinden uns im Jahre 1983. Das Buch noch, muss noch ein bisschen schlummern hier auf meiner rechten Seite. Es ist gut aufgehoben, es läuft auch nicht davon, von alleine ohnehin nicht. 1983, wie geht's weiter?
Ich hatte mich aus dem politischen Leben zurückgezogen, war noch immer Lehrer auf Föhr, hatte aber irgendwie so einen Job am IPTS, das war so ein Fortbildungsinstitut, und habe dann auch schon immer Veranstaltungen hier in Flensburg an der PH gemacht, eine immer. Und das lief so gut, nicht super gut, aber gut lief das. Und jedenfalls, ich hatte da aus dieser Arbeit heraus, ergab sich die Möglichkeit, dass ich hier eine Stellung an der PH bekam.
Was, Zwischenfrage, was für Art von Veranstaltung war das?
Das war noch in der Mürwiger Straße, das ging um Schulpädagogik, also letztlich im Kern um Ausbildung von Lehrern.
So, Uni.
Uni. So, und Uni ist eine ganz tolle Sache. Ich habe immer gesagt, hätte ich wählen können zwischen Jackpot, ich weiß nicht, 32 Millionen oder so, und diese Position, also da an der Uni, hätte ich mich tatsächlich, ist nicht gesponnen, für diese Position entschieden. Also der Unterschied zwischen Universität und Schule besteht darin, dass das kein Zwangsverhältnis ist. Die kommen zu einem, entweder finden sie einen gut, oder wenn sie einen nicht gut finden, machen sie eine Fliege. Und das ist immer also auf eine gewisse Einverständlichkeit. Und das macht das Arbeiten, obwohl ich noch nie so viel gearbeitet habe, wie zu der Zeit für die Uni. Weil ich auch noch viel aufholen musste. Aber das machte das so angenehm. Also ich bin ganz, ganz gerne da. Und obwohl ich jetzt schon 2 Jahre pensioniert bin, mache ich auch noch immer eine Veranstaltung. Und die mache ich auch mit großer Freude, mache ich die.
Und welche Position hattest du nun in einer Uni inne? Du warst Dozent für?
Für Schulpädagogik. Und allgemeiner Pädagogik. Das hat gewechselt. Und ich glaube ja, das ist meine feste Überzeugung. Also Philosophie gilt ja immer so als geschwollen und so ganz weltabgewandt. Ich habe da gelernt, dass im Grunde genommen philosophisches Fragen zu jedem Fach gehört und zu jedem Lehrer und zu jedem Beruf. Also auf Föhr hatten wir teilweise Bauern, die haben noch nie das Wort Philosophie gehört, die haben aber philosophiert. Also die versucht zu überlegen, was sind die Gründe des Lebens, was soll das, wohin führt das, wo sind die Bedingungen und so weiter. Sonst ganz allgemeine Fragen. Also so fing ich also an zu philosophieren, auch nicht nur. Und dann habe ich mir also zum Thema gemacht, was hat die ökologische Krise hervorgebracht? Da gab es ja immer diese Standardantworten, die haben wir von den Grünen, die haben wir von den Linken, von den Rechten und so weiter. Und da habe ich versucht, und das ist praktisch das Resultat, was du da liegen hast, versucht, eine eigene Theorie zu entwickeln, warum die Entwicklung aus meiner Sicht, aus ökologischen Gründen, also so schief gegangen ist.
Nun muss ich ehrlich gestehen, du hast mir dieses Buch geschickt. Ich habe mich da reingelesen und war zuerst mal ein bisschen frustriert, weil mir ist es so ähnlich gegangen wie dir in Frankfurt bei Adorno. Ja. Die Begrüßung, das Vorwort habe ich sehr gut verstanden. Und dann muss man anfangen und tatsächlich die alte, das was man irgendwann mal gelernt hat, nämlich abstrakt zu lesen und abstrakte Dinge zu lesen, was ich dann festgestellt habe, schon ewig nicht mehr gemacht habe, wieder rauszuholen aus der Schublade und sich mühselig von Kapitel zu Kapitel zu Ich meine, dieses Buch macht ja was her. Erstens mal ist die Idee witzig.
Ja.
Das Cover ist irre, wenn ich das mal so zeigen darf. Das Cover ist einfach, der Titel ist wahnsinnig und der könnte Stoff sein für 5 Millionen Talkshows, wenn das verständlich wäre. Wenn
das verständlich wäre, das ist das Problem. Das geht mir, glaube ich, so ähnlich, das will ich mich absolut nicht vergleichen. Das Kapital von Marx fängt ja auch mit diesem Weizenbeispiel an. Nicht? So, und das fängt ja auch ganz banal an und wird nachher hochtheoretisch. Und deswegen auch mein Plädoyer so für Philosophie. Ich glaube, um die Zeit zu verstehen, muss man sich die Mühe machen, um die Anstrengung des Begriffs mit Hegel zu sprechen. Also das fliege ich eigentlich zu, das kann man nicht nur intuitiv. Die Gegenwart ist so komplex und so von vielen Faktoren bedingt, dass man nach meiner Ansicht da ein Stückchen in die Abstraktion rein muss.
Nun hast du ja mindestens zwei große Seelen, ich vermute 25, aber zwei große offensichtliche Seelen in dir. Einmal der Intellektuelle an der Uni und B, der sehr witzige Entertainer und Unterhalter, der Leute wirklich zum Lachen und Schmunzeln bringt. Wenn du jetzt mal versuchen würdest, mit deiner anderen Seite, mit der Entertainer-Qualität, den Inhalt dieses Buches in wenigen Sätzen zu beschreiben, was würdest du uns dann erzählen?
Gut, ich versuch's mal. Und zwar folgendermaßen, ich leide drunter. Ich leide drunter, dass im Grunde genommen unserer Gesellschaft, wo uns das so gut geht im Grunde genommen, wir auch materiell zu 80% oder 70% abgesichert sind, diese Kälte haben und diese Kommunikationslosigkeit. Ich finde diesen Abend besonders schön wieder, weil hier was Lebendiges ist. Hier treffen sich Leute, hier wird zusammen was gemacht. Hier gibt es auch keine festgefahrenen Wege, sondern es ist sehr viel Spontanität. Und im Grunde mit diesem, vielleicht, ich könnte das noch erklären, mit diesem Begriff Eigenbewegung versuche ich jetzt zu bestimmen, um diese Dimension zu retten, dass man also gemeinsam was macht, dass man spontan ist, dass man lebendig ist, dass man den Augenblick, Carpe Diem, dass man den Augenblick fast da was draus macht. Also das, glaube ich, geht heutzutage flöten. Es ist alles genau abgegrenzt, genau bestimmt, algorithmisiert, also genau von A nach B nach C. Es ist genau festgelegt, welche Events stattfinden und dazwischen dieses auf der Straße treffen, jemand anschmunzeln, der Begriff Augenblicke, lieber gucke ich an der Frau an, also Augenblicke, dass zwei Seelen sich angucken, diese Situationen werden in unserer Gesellschaft immer geringer. Wir fahren, und deswegen meine Autokritik, wir fahren einander vorbei, hinter getönten Scheiben sitzen Menschen, ich weiß nicht wer, was, mein Nachbarn sehe ich oder mein Vierteljahr nicht, man muss sich das vorstellen, ganz liebenswürdige Menschen, Vierteljahr sehe ich die nicht, weil die nur geht so geheimnisvolle Garagentür auf, da kommt dann irgendwie so ein Auto raus, ich weiß nicht, wer drin sitzt, und dann abends kommt das Ding wieder. Also dieses spontane Kommunikation und Interaktion, das vertritt für mich der Begriff Eigenbewegung.
Hast du denn einen Führerschein? Fährst du Auto?
Ich fahre nicht so viel, und ich will es auch genau sagen. Und das ist genau die Differenz, weil ich am Anfang sagte, nicht entweder oder. Ich habe ein Auto, fahre im Jahr nie mehr als 3000 Kilometer, wenn es unbedingt notwendig ist. Wie heute zum Beispiel in dieser Situation, auch speziell mit diesem Arm. Aber wenn die Alternative besteht, dass ich zu Fuß gehen kann, dass ich mit dem Bus fahren kann oder mit dem Zug fahren kann, selbstverständlich fahre ich dann mit denen. Im Zug könnte man genau sagen, ist das ja auch Fremdbewegung, das stimmt. Aber was habe ich da für Möglichkeiten in sozialer Hinsicht? Meine besten Freunde, zweitbesten Freunde, jetzt habe ich einen besseren, die haben wir im Zug kennengelernt. Was da an Möglichkeiten sind im Zug, oder wenn da eben keiner ist, dann liest man schön, ist man bei sich. Aber muss sich das die gleiche Situation feststellen, wenn ich Auto fahre, dann wäre ich auch geistig reduziert, also im Grunde genommen auf Asphalt, auf andere Autos, auf Ampeln, Schluss. Es ist nach meiner Ansicht verlorene Lebenszeit. Also mein Einwand ist der, dass man Auto fährt, finde ich okay. Es gibt immer Situationen. Aber dass man da eine Ideologie macht, dass das jetzt Freiheit wäre, dass das Lebenserfüllung wäre, das halte ich für Schwachsinn und falsch.
Ist denn das dann Freiheit? Also loszugehen, ja. Ist das für dich Freiheit? Spazieren das, gehen oder laufen? Oder, ja, oder?
Ich will es begründen. Es gibt keine absolute Freiheit, auch klar. Wir sind immer bedingt und auch beim Laufen bin ich auch bedingt, klar. Aber ich finde, die Wahlmöglichkeiten sind viel größer. Ich laufe oft vom Tarup, das kennt ihr vielleicht vor Ort von Flensburg, laufe ich fast, wenn das irgendwie möglich ist, immer zu Fuß runter. Was sehe ich da alles? Da sehe ich kleine Kinder spielen, sehe ich auch mal ein hübsches Mädchen. Sehe, wie sich Jungs kloppen, kann ich dazwischen gehen. Also es gibt immer wieder Situationen, wo das Leben mir begegnet, wo ich am Leben teilnehme. Und das ist die Kategorie, dass ich am Anfang sagte, das Leben geht flöten. Das wird durch Technik ersetzt. Nochmal, nicht prinzipielle Technik, Feindschaft, aber nur so wenig wie möglich und dann Lebendigkeit.
Wie waren denn eigentlich die Reaktionen? Haben die Leute gesagt, der Marsten, der hat ja nicht mal eine Tasse im Schrank? Oder was haben die, wie haben die denn darauf reagiert?
Ja, sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich, das muss ich erstmal ganz ehrlich sagen, ich war doch etwas enttäuscht. Ich dachte, ich würde die Welt jetzt revolutionieren. Nicht? Das ist ja vielleicht so das naive Bewusstsein. Das hielt sich in Grenzen. Und positiv, ich habe also 4, 5 Freunde dadurch gekriegt, die sich ganz intensiv beschäftigt haben. Ganz witziges Moment, ich bin euch jetzt gerade im Krankenhaus und der Arzt kennt das Ding. Der behandelt gar nicht meinen Arzt, wir unterhalten uns nur über das Buch. Also das nehme ich aber auch gerne in Kauf. Das ist so eine Sache, das hat die Universität meinetwegen mal, die waren da auch ganz. Also ich würde mal einfach sagen, 20% verstehen das, 60% mit Ratlosigkeit. Und 10% lehnen das vielleicht ab.
Aber ja, haben wir trotzdem geheilt.
Hoffe ich ja.
Auch wenn der Arzt nicht...
Nein, doch. Ich bin auch so zuversichtlich, weil ich ja sehr viel lebe. Und ich glaube, die Kraft, die ich durch das Leben bekomme, durch das Einbewegung, durch Lauf, dass das sich auch hier also auswirkt.
Ja, nun hat Alois Bernemann also deinen Arm jetzt ins Spiel gebracht, ja. Im Zentrum des Gesprächs. Ja. Jetzt musst du uns erzählen, was da passiert ist.
Und es war Vollmann, wir waren eingeladen. Zu einem Rehrücken essen. Und Rehrücken mache ich nicht. Also, aber es sind ganz liebe Freunde. Also da war ich echt im Dilemma. Und dann sind wir Duburg hoch, da ist irgendwie so ein Böschung und da war so ein Abkürzungsweg. Und das war gerade so matschig und regnerlich vor 3 Wochen. Und dann sagte ich zu Evelyn, da laufe ich rüber oder laufe ich hoch. Dann kam ich ins Glitschen, ins Fallen, versuchte mich noch festzuhalten mit Kopf hinten und so weiter und hier einen kleinen Trümmerbruch. Aber inzwischen glaube ich, dass das Unbewusste mich geleitet hat. Die haben dafür gesorgt, dass ich ins Krankenhaus musste und nicht diesen blöden Rehrückenbraten zu essen.
Wollen wir weiter Sitztanz üben,
ja,
und gerne. Kultivieren,
ja.
Von dieser Stelle aus, ja. In die ganze Welt hinein?
Super,
dann bitte ich Undercover weiterzumachen.
Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. If we do not find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye.
Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wenn Sie sehen könnten, wie hier die Wogen auf den Stühlen sich aufschaukeln,
zwangsläufig,
dann würden Sie uns glauben, wenn wir sagen, wir kreieren gerade Sitztanz, und das soll auch so bleiben. Das wird ein fester Bestandteil dieser Runde werden, auch in Zukunft. Normalerweise habe ich eigentlich hier an dieser Stelle geplant, eine kleine Publikumsrunde. Ich hätte gerne Fragen aus dem Publikum an euch beide, an die beiden Jungs jetzt weitergegeben. Ist ein bisschen schwierig, weil wir einfach vergessen haben, ein zusätzliches Mikrofon aufzubauen, das man sozusagen damit also übertragen könnte in den Äther oder was auch immer, ins Internet. Also lassen wir die Publikumsrunde ausnahmsweise sein, machen Sie beim nächsten Mal, in der nächsten Sendung. Jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich die Live-Kritik fällt heute leider auch aus, weil unser SAZ-Reporter heute abgesagt hat, heute Morgen, weil in Flensburg etwas Sensationelles passiert ist in Sachen Wirtschaft, was ich aber auf keinen Fall an dieser Stelle verraten darf.
Aha,
genau. Das sei dahingestellt. Der dritte Punkt ist, an dieser Stelle bitte ich meine Gäste, dass sie etwas vormachen oder etwas sagen oder tun. Bei Alois Bernemann hatten wir ja Mareike, die also wunderbar ihre Position sozusagen übernommen hat. Bei dir weiß ich nicht weiter. Ich hätte natürlich gerne etwas aus diesem Buch heraus gehabt, muss aber zugeben, dass ich das Vorwort eigentlich zum am meisten schmunzelnd und verständlich empfinde. Das ist jetzt keine Beleidigung.
Nein,
ich habe ja nur einfach diesen Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit verloren und würde den auch wieder finden, wenn ich mich jetzt bemühen würde, was ich verspreche, für das übernächste Mal, wo ich dich dann hinterher anrufen werde und sage, ich habe es geschafft. Ich bin durch. Das verspreche ich dir hiermit hoch und heilig vor allen Gästen. So, jetzt aber würde ich dich bitten, tatsächlich etwas aus diesem Buch vorzulesen, wo du denkst, das könnte irgendwie dieses Buch irgendwie erklären und weitervermitteln. Dann können wir auch sagen, wo es zu kaufen gibt.
Okay. Das haben wir zwar nicht abgesprochen, aber ganz spontan. Was mache ich?
Dein Plädoyer für Spontanität im Umgang
miteinander. Das ist noch vielleicht mal auf so einer Meta-Ebene. Ich mag lieber frei sprechen als vorlesen. Das ist so eine Sache, ist das immer. Nicht?
Hast du vielleicht ein Gedicht oder einen Song oder irgendetwas, was du spontan jetzt aus der Hüfte rausschießen könntest?
Ich kann nicht auswendig lernen. Also in dem Moment, wenn ich etwas auswendig sagen muss oder rezitieren muss, fühle ich mich entfremdet. Das ist so meine Natur. Ich mag gerne so aus der Situation heraus.
Das vielleicht fällt dir einfach eine unglaublich lustige Geschichte ein, nochmal eine, zum Thema Politik.
Politik.
Praktizierte Politik, PP.
Ja. Also da kann ich nur von der furchtbaren Angst erzählen. Und zwar, es gab damals in Nordfriesland, gab das so eine Eindeichungsmaßnahme. Eindeichung. Und alle Einheimischen, einschließlich Bauern, empfanden also Eindeichung als unheimlich progressiv und sinnvoll und so weiter. Und wir Grünen waren die Einzigen, die dagegen waren. Und jetzt gab das in der Nähe von Neunkirchen, auf einem Dorf, gab das eine Veranstaltung von den Grünen. Da war aber eine silberne Hochzeit. Und wir mussten durch den Saal, wo die silberne Hochzeit feiern, mussten wir durch, um zu unserem kleinen Nebensaal zu kommen. Also wir durch den Saal und ich wollte in den Nebensaal. Da sagten die, nee, das ist keine silberne Hochzeit. Das ist die Veranstaltung. Da saßen plötzlich 200 Nordfriesen, überwiegend Bauern, voller Dynamik, also voller Aggression. So, dann checkte ich das ja, weil wie die Situation war. Ich setzte mich hin, fing dann an und sofort kam einer und ging mir fast an den Kragen. So, nicht? Also das ist ich kenne das natürlich, ich kenne es bei mir auch. Ich habe auch Verständnis dafür gehabt. Und dann, ich spreche ja Plattdeutsch, und dann sagte er, wenn du mir sofort laut lässt, dann kriegst du so ein von mir an den Schnut, dass du das noch nie belebt. Und da wurde er ganz vorsichtig. Und das war der Durchbruch, um in diesen 200 Leuten vernünftiges Gespräch zu führen. Also das ist auch noch so ein Plädoyer, so für Plattdeutsch sprechen und nicht so immer so aufgesetzt und so weiter. Nicht? Also genau auf der emotionalen Ebene zu antworten, wie die auch waren und nicht so theoretisch da. Nicht? Also das fand ich zum Beispiel eine sehr gute Erfahrung, fand ich das. Aber ich weiß nicht, ob sie witzig war, die Erfahrung.
Im Rahmen war das schon witzig. Alois Bernemann, können Sie sich vorstellen, dass Sie in nächster Zeit irgendwelche konkreten Pläne haben mit dem Karneval? Wie soll das weitergehen? Haben Sie da eine Perspektive?
Ja, wir machen ja nächstes Jahr wieder unser Fest am 14. Februar. Nächstes Jahr, dann ist das ist ein Jecken Termin, dann sind wir 11 Jahre, bestehen wir dann. Das ist das 11. Fest und das ist ja eine Jeckenzahl. Am 11.11. um 11.11 Uhr treffen wir uns auch immer, ne? Und dann besprechen wir das neue Motto, ne? Oder was dann immer so kommt. Und dann wollen wir jetzt bei den Geltinger Tage erste Mal einen Umzug mitmachen. Wir hoffen, dass wir 20 Mann zusammenkriegen. In Kostüm und dann so tun, als dann gehen wir ja im Kostüm. Gelting ist ja, sagen wir mal, der Nachbarort.
Und die Geltinger Tage sind im Sommer, ist das nicht so?
Ja, ist im Sommer, aber das hört sich komisch an, aber die, sag ich mal, die Roten Funken aus Köln, ja. Die gehen ja auch nach New York zu den
Stäubenparaden.
Ja. Ne? Und da gehen die auch in Uniform. Ja. Also können wir auch nach Gelting gehen, das ist dann für uns die Stäubenparade.
Ja. Ne? Ja. Ist ein Wort.
So ungefähr.
Ne? Wünsche ich Ihnen in Gelting einen richtig guten Durchbruch. Boje, können wir beide, sollten wir aber auch mal hinfahren.
Ja,
sollten wir mal
ja,
wirklich anschauen.
Ja, da habe ich so heißhungrig gemacht. Also ich werde von Karneval träumen.
Boje, gibt es...
leichter gesagt als getan.
Ja. Gibt es nach diesem Buch, was natürlich im Handel erhältlich ist, gehe ich von aus, ja? Im Handel erhältlich ist, gibt es von diesem, soll es dann noch irgendwie so ein Nachfolgewerk geben oder geht es weiter mit Veröffentlichung?
Doch, ich sammle Material und möchte im Grunde genommen über die sitzende Gesellschaft, aber da kommen jetzt ja meine Zweifel aufgrund der tollen Leistung der Band, also ich möchte das schon weiterführen. Und vielleicht nochmal auf einen Punkt zu bringen, also Nietzsche spricht ja von der dionysischen Kultur und apollinischen. Dionysische Kultur ist also Suff und Orgie und sonst was irgendwie. Und apollinische Kultur ist dieser Intellektualität und dieser Geist. Also ich möchte im Grunde genommen beides. Und dieses graue Zwischenleben, also jeden Tag 4 Stunden Fernsehen, jeden Tag geil auf Autofahren sein, das finde ich einfach weder das eine noch das andere. Also das ist mein Hauptanliegen. Ich möchte also das Leben voll genießen auf beiden Seiten. Das wäre so meine Botschaft, die auch in diesem Buch drin steht. Und wer das schaffen will, den kann ich empfehlen, lest das Buch.
Ich glaube, wir haben die Botschaft verstanden. Ich glaube übrigens, dass Alois Bernemann nicht ähnlich denken. Sonst würde er nämlich nicht seinen Karneval machen und ich nicht
genau, das glaube ich auf der
Bühne. Das glaube ich auch. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, beenden wir ganz langsam diese Sendung und diesen schönen Abend. Ich habe heute Abend viel gelernt. Einmal, dass man auch ohne Automobil sein kann und deswegen losgehen soll. Und dass es Karneval im Norden durchaus geben darf. Und dass man das nicht unbedingt verpönen muss und gleich ablehnen muss, auch wenn ich Rheinländer bin und vielleicht da ein bisschen zickiger bin als andere. Ja. Aber ich glaube, ich komme mal irgendwann mal rum und schaue mir das an, vielleicht mit Boje zusammen, wenn er seinen Arm wieder geheilt hat. Und
ja.
An dieser Stelle, meine Damen und Herren, beginnt dann die Musik mit dem Abspann. Unser Abend ist zu Ende, salonfähig, die... 11. war das heute. Die 11., die 12. habe ich gesagt. Die 12. spricht auch der Wahrheit. Ich bedanke mich beim offenen Kanal Flensburg. Ich bedanke mich bei Radio Flensburg. Ich bedanke mich vor allen anderen bei meinen Gästen, bei Alois Bernemann und bei Boje Maaßen. Bedanke mich bei meinen Gastgebern, bei den Weihraus. Bedanke mich bei dieser sich bewegenden, unglaublichen Kapelle Undercover. Ich danke euch von Herzen wieder mal an dieser Stelle und hoffe, dass wir auch ganz lange zusammenbleiben mit diesem eigenartigen Projekt. Im Februar wird dabei sein Nis Edwin Petersen, ist der Leiter der Zentralbibliothek in Appenrade. Er war der ehemalige Leiter des Landesmusikrates und war Sprecher des Deutschen Musikrates und Musiker obendrein. Und dann kommt noch ein Überraschungsgast. Es wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich beim Publikum hier heute Abend und würde mich freuen, wenn wir euch mal wieder sehen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back. Ja,